in Jesu Namen. Amen. Amen. Komm und preach it.
Dankeschön. Ach, war das schön. Ich habe mich richtig wohl gefühlt gerade hier mit euch zusammen, online und offline. Und ja, wir haben ja gelernt von Maria, was man mit so Dingen macht, wie was ich gerade hier gehört habe. Man freut sich und gibt es direkt weiter, weil schuld ist ohnehin jemand anderes an dem, der ich heute sein darf. Und das, ich hoffe, ich vergesse es nie wieder, weil da hängt so viel dran, da hängt das ganze Leben dran, dass man weiß, wer schuld ist an allem Guten im Leben. Solange man sich da selbst nämlich was drauf einbildet, kann das ganz furchtbar nach hinten losgehen. Okay, wir haben heute Heilungsgottesdienst und ich glaube, es ist der erste Livestream-Heilungsgottesdienst, also only Livestream, den wir bisher hatten. Ich hatte am Freitag mit Toni telefoniert wegen seiner Predigt nächste Woche und fragte, wie macht man denn einen Livestream-Erweckungsgottesdienst? Sag mir doch, ihr habt doch bestimmt Erfahrung. Sag ich, ich habe keine Ahnung, wir haben das auch noch nie gemacht. Wir tasten uns da mal zusammen vor und probieren mal, was geht. Aber eine Sache habe ich entschieden und zwar, wir haben in jedem Heilungsgottesdienst immer Heilung erlebt. Immer. Manchmal ganz viele, manchmal ein paar. Aber für jeden, der es erlebt hat, war es was Besonderes. Und ich habe die Erwartung, dass wir heute mehr Heilung erleben, als in jedem Heilungsgottesdienst, den wir bisher hatten. Warum sage ich das? Weil Jesus lebt ja nicht nur im Christuszentrum Limburg, also in dem Gebäude, sondern er wohnt ja, wo? Im Herzen derer, die ihm nachfolgen. Das heißt, der ist gerade jetzt zu Hause bei dir am Frühstückstisch, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer oder auf der Wiese, wo auch immer du gerade abhängst, er ist ja da, wenn du ihn liebst. Wenn du ihn nicht liebst, ist er auch da, nur du kannst ihn noch nicht so richtig wahrnehmen und empfangen. Aber das können wir auch heute ändern. Wir arbeiten ja da dran. Und wir arbeiten dran, indem wir uns eine Bibelstelle heute ein bisschen genauer anschauen. Und ich liebe diese Bibelstelle. Jesus hatte eine richtig üble, schwierige Zeit. Ja, er hatte auch solche Zeiten, Verfolgung und alles Mögliche und ein Freund ist gestorben und alles richtig üble Sachen. Und in dieser Zeit machte er eine kleine Bootstour. Er fuhr rüber an einen Landstrich, also über den See Genezareth, wo normal Juden nicht hinfuhren. Dieses Gebiet war ein Teil, diese Stadt Gadara, ein Teil von einem 10-Städte-Gebiet. Vielleicht habt ihr mal davon gehört, Decapolis genannt. Das war ein Gebiet, das sich, als die Römer, was ist das, 70 vor Christus, glaube ich, oder, nee, 32 vor Christus, als die Römer Palästina erobert haben, waren die so clever und haben sich direkt der römischen Provinz Syrien unterstellt und sind somit praktisch dem herodianischen Herrschaftsgebiet entgangen. Das heißt also, sie wurden nicht zu den Juden dazugepackt, sondern sie wurden extra gepackt. Viele Römer sind dann dahin gezogen und so. Die größte Stadt übrigens, der Decapolis, ist Damaskus. Vielleicht habt ihr da schon ein bisschen mehr mit zu tun. Erinnert euch, Paulus hat da mal ein besonderes Erlebnis gehabt, komme ich gleich noch drauf. Auf jeden Fall, in dieses Gadara, oder Gadara, je nachdem, wie es übersetzt wird, da fuhr Jesus mit seinem Boot hin und erlebte dann Folgendes. Ich lese aus Markus 5, die ersten 20 Verse. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees in das Gebiet der Gadarener. Als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden, denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm, fahre aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Und er antwortete und sprach, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen, schick uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es Jesus. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich dem Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000 und sie ertranken im See. Die Schweinehirten aber flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte. Da sitzen, bekleidet und vernünftig. Und sie fürchteten sich. Und die, die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit dem Besessenen zugegangen war. Und von den Schweinen. Da begannen sie ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der Besessen Gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfte. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh in dein Haus, zu den Deinen, und verkünde ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, der ehemalig Besessene, ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkünden, welch große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Ist das nicht eine schöne Gute-Nacht-Geschichte? Für alle Schweinehirten. Also ihr ahnt schon, ja, die Schweine sind ein unreines Tier für die Juden. Deswegen waren natürlich in ganz Judäa, Galiläa, da waren Schweine nicht. Da hatte man keine Schweine, da hatte man Esel, da hatte man Kühe, da hatte man Ziegen, aber keine Schweine. Die Schweine, die waren in Dekapolis. Da haben die Römer ihre Schnitzel bestellt und ihre Steaks. Die konnten sie bei den Juden nicht kaufen, die mussten sie aus der Dekapolis holen. Also in der Regel aus Damaskus, aus den großen Märkten da, endeten dann die Schweine. Aber die Schweine nicht, die 2000 Schweine endeten woanders. Die endeten in einem See. Völlig unproduktiv. Keins dieser Schweine landete auf irgendeinem Teller. Und die Schweinehirten waren mächtig entsetzt. Weil ich meine, 2000 Schweine, das war auch für die damalige Zeit sicher ein Vermögen, das da buchstäblich ins Wasser ging. Was sagt uns das? Es sagt uns einiges über Dämonen. Ich will ja keinen riesen Dämonenlehrer aufmachen. Man könnte ja viel drüber sagen. Und es gibt ja viele Irrtümer auch in der christlichen Welt, wo man hier von der anderen Seite vom Pferd fällt. Aber so viel möchte ich was sagen. Damit wir wissen, womit haben wir es zu tun. Dämonen sind erstens gefallene Engel. Das ist ihre Herkunftsgeschichte. Ich erspare euch jetzt allen Bibelstellen. Ich kann euch das belegen mit Vers und Kapitel. Aber sie waren einst, wie die Engel auch, sie waren Anbeter Gottes, sie waren Diener, Boten Gottes, himmlische Wesen, Geschöpfe wie du und ich auch, nur eben in einer anderen Dimension. Die rebellierten zu einem gewissen Zeitpunkt, weil der Oberengel sozusagen, der Anbetungsleiter, nennt ihn die Bibel an der Stelle, Luzifer, führte eine Rebellion an und ein Drittel aller Engel, steht in der Bibel, beteiligten sich daran und Gott warf sie nieder und sie verloren ihre Herrlichkeit. Ich habe mal über den Herr der Ringe gepredigt vor vielen Jahren, weil Tolkien gebraucht hier ein Bild, was ganz ähnlich ist. Wir wissen von den Elben, diese Lichtgestalten, ja, blonde, lange Haare und weiße Gewänder und so. Und dann haben wir das Gegenstück, die Orks. Ja, entweder die Gezüchteten, die großen, mächtigen, schwarzen, bösen, oder die Kleinen, die alle aussehen wie so behinderte Kreaturen. Also. Und dann erzählt uns Tolkien, es kommt im Herr der Ringe, glaube ich, nicht so rüber, dass diese früher Elben waren, die sich aber gegen die Valar, also gegen die Götter dieser Zeit gestellt haben und dann zu dem wurden, was sie dann waren, eben echt nicht vergleichbar, was so ein Elben und Ork. Und so ähnlich mag das hier in dieser geistlichen Welt sein. Mir hilft dieses Bild, mir vorzustellen, das sind die Engel, die mächtigen Wesen Gottes und das sind die, die mal solche waren und jetzt echt Gestalten haben wie unförmige Tiere. Es gibt da auch verschiedene Rangstufen, nennt uns die Bibel einiges von, aber das ist heute nicht das Thema. Nur, sie sind gefallene Engel. Sie sind Geschöpfe, das ist mir das Allerwichtigste. Sie sind nicht gottgleich und waren es auch nie. Und auch Luzifer oder heute als Satan bezeichnet, ist das nicht. Er ist ebenfalls ein Geschöpf. Er ist geschaffen von Gott, wie wir Menschen auch. Das Zweite, was ich euch sagen will, ist, dass Dämonen auf Menschen kommen oder in Menschen einziehen können. Das ist sozusagen Teil ihrer Existenz auf diesem Planeten. Weil sonst hätten sie nichts Stoffliches, wo sie sich aufhalten können. Das heißt, sie versuchen Einfluss zu nehmen auf Menschen. Und ich bin fast sicher, jeder von uns hat das in irgendeiner Form schon mal erlebt oder beobachtet. Keine Angst, ich sage nicht, ihr seid alle besessen oder wartet. Nein, nein, es gibt verschiedene Stufen. Auch hier nur ganz grob 3 Stufen. Stufe 1, es gibt Bedrückung. Und Bedrückung haben wir wahrscheinlich alle schon mehrfach erlebt. Wenn auf einmal eine Angst aufkommt in dir und du fühlst dich ganz unwohl und es ist Sorgen kommen, auf einmal reingebrochen, so Gedanken, so. Das sind Bedrückungen. Das hat oft seinen Ursprung im dämonischen Angriffen, die er versucht, wo er versucht, irgendwo Fuß zu fassen in dir. Auch wir Christen erleben das. Das ist nicht nur für Nichtchristen. Wir können das recht schnell abhandeln, indem wir das sagen, was das Wort sagt. Und der Dämon verliert sofort seinen Haltegriff und das war es auch wieder. Und Ängste gehen wieder. Und ich sage, ich bin stark in dem Herrn und er macht seine Stärke. Dann muss die Angst gehen. Okay? Ich rede von Bedrückung, ich rede nicht von Depression. Ich rede erstmal nur von dieser Anfangsebene. Da müssen wir tätig werden. Es ist gut, wenn wir das werden, weil dann geht es auch nicht weiter. Okay, aber viele Christen auch wissen darum nicht und gebrauchen sozusagen die Worte, die die Dämonen hineinflüstern und sprechen sie aus. Oh, mir geht so schlecht, oh, keiner liebt mich, ich werde es nie schaffen und so weiter und so fort. Und dann kommt oft die nächste Stufe. Also in Bedrückung wird nur die Seele und auch hier und da der Körper angegriffen. Auch Krankheitssymptome können tatsächlich Bedrückung sein, die vom Dämonen kommen. Die müssen nicht eine natürliche Ursache haben. Ich habe das öfters erlebt, dass ich dann tatsächlich etwas ausgesprochen habe über eine körperliche Situation, die nicht gut war für mich. Und die veränderte sich innerhalb von Stunden manchmal. So, okay, dann weiß ich, wo es herkam. Okay, nicht alles hat dämonischen Ursprung, natürlich. Aber es ist definitiv etwas, womit wir rechnen können. Die Ursache davon, wen das interessiert, ist übrigens in der Regel Ungehorsam gegenüber Gott und seinem Wort. Sehr einfach. Gott hat mir irgendwas gezeigt, irgendwas gesagt, ich mache das Gegenteil, weil ich das will. Okay, Gott bestraft mich deswegen nicht, aber Dämonen bekommen ein kleines Türchen. Und versuchen reinzukommen und versuchen, mein Leben zu beschmutzen, zu vermüllen und so weiter. Die zweite Stufe ist Belastung. Hier wird aus einer Bedrückung, die kommt und gehen kann wieder, wird eine Belastung, etwas, was dauerhaft bleibt. Dann kommen Ängste, die werden immer tiefer, immer größer. Bis hin, dass Depressionen daraus entstehen, dass Burnouts daraus entstehen und so weiter und so fort. Ich sage auch hier nicht, all diese Dinge kommen durch dämonische Belastung, aber viele davon. Vermutlich mehr, als wir das wahrhaben wollen. Okay, nur das dazu. Sorgen und Ängste führen mit der Zeit oft dazu, dass die Dämonen mehr Raum erhalten und aus einer vorübergehenden Bedrückung wird eine dauerhafte Belastung. Das dritte, die dritte Stufe, und das ist die übelste von allen, ist Besessenheit. Also Besessenheit ist was, das kriegst du mit. Okay? Besessenheit ist was, das geht nicht nur auf Seele und Körper, Besessenheit geht auf Geist, Seele und Körper. Bei Besessenheit ist die ganze Person besessen von einer dämonischen Macht. Kenneth E. Hagin lehrt, es gibt immer nur Besessenheit durch einen Dämon, niemals durch mehrere. Der eine kann zwar viele mitnehmen, aber der Besetzer ist einer. Der eine kontrolliert nämlich dann. Die anderen, die können noch ein bisschen mitwirken, aber wie auch hier in dem Fall. Da ist ein Dämon, der zieht ein, vielleicht Angst oder irgendwas Bestimmtes. Das Kraft zieht ein, übernimmt den Körper, die Seele und den Geist. Und das ist nur bei Nichtchristen möglich. Besessenheit geht nicht, wenn du von neuem geboren bist. Dein Geist gehört Gott, egal wie du dich fühlst, egal wie dein Körper drauf ist, dein Geist ist unangreifbar für den Feind. Okay, das ist soweit hier zur kurzen Dämonologie der Bibel, weil dann gehört eben alles tatsächlich dem Dämon und er kann dort Dinge tun, die nicht gut sind. Und so einen Fall haben wir eben hier in Gadara. Da war ein Mann, der definitiv besessen war. Der war nicht nur bedrückt oder belastet, der war richtig, ne? Der lebte, ich habe gehört, wo er gewohnt hat, er wohnte in den Gräbern. Ich meine, ich kenne wirklich freakige Leute, die machen alles Mögliche. Es gibt Leute, die gehen campen, freiwillig im Urlaub. Ja, das war jetzt nur Spaß. Ich weiß, dass das Leute lieben können und das ist in Ordnung, ist nur nicht meins. Ich habe 4 Jahre gecampt bei der Bundeswehr und danach war ich froh, dass ich nie mehr campen musste. Aber dieser Typ, der campte in Gräbern. Ich meine, das ist spooky. Es gibt ja Leute, die ziehen sich immer schwarz an und so und bemalen sich schwarz und dunkel und so. Die Gruftis nennt man die, glaube ich, oder? Ja. Früher bei uns nennt man die so. Ja, und da gibt es der Typ, der wohnte da. Den haben sie versucht zu fangen. Öfter schon, das war so eine Gefahr in der Gegend. Jede Beerdigung war gefährlich. Hätte vor, du musstest deine Oma beerdigen und dann, oh, da ist er. Wir nennen ihn mal, einen Namen, den ich jetzt nicht hier in der Gemeinde habe. Theodor, okay? Theodor, ich kenne jetzt niemanden in der Gemeinde, der Theodor heißt. Solltest du so heißen, vergib mir. Ich nenne den Mensch mal Theodor. Theo wohnte in den Gräbern. Elisabeth und Manfred hatten eine Beerdigung zu machen. Die Mama war gestorben, also musste man jetzt dahin. Und wer kam natürlich zu jeder Beerdigung? Theo! Was machte Theo? Der schlug sich und manchmal auch andere. Der war gewalttätig. Man hat ihn versucht vorher zu fesseln, damit er jetzt nicht in das Grab hüpft, was gerade ausgehoben wurde. Nein, er riss sich los und hüpfte rein. Und bevor die Oma rein konnte, war Theo schon drin. Stellt euch den Wahnsinn vor. Keiner traute sich, den da rauszuholen, weil der war stark. Dämonen verleihen übernatürliche Kräfte, wenn niemand besessen ist. Wir haben das schon erlebt, Iris und ich. Wir haben mit Menschen zu tun gehabt, die besessen waren. Wenn die austickern, nicht ohne. Nicht lustig. So. Okay, aber noch was Drittes, bevor wir nochmal zu Theo kommen. Dämonen tun die Werke ihres Meisters. Dämonen sind nicht kreativ, weil der Meister ist es auch nicht. Der Satan ist nicht kreativ. Er tut immer dieselben Sachen, seit er aus dem Himmel raus ist. Weil die Kreation, das kreative Denken ist in Gott, der Creator, wie die Amerikaner sagen, der Engländer, der Creator, der Schöpfer. All das Schöpferische, das haben die meiner Meinung nach verloren, weil die Dämonen schaffen nichts. Sie besetzen und vermüllen. Und in Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, was ihr Grundwerk ist. Mit das Werk des Feindes, und das heißt des Satans mit seinem Heer. Und da steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Eine ziemlich einfache Tätigkeitsbeschreibung, kann man wenig falsch machen. Das ist der Job von Dämonen. Das heißt, wenn diese Dinge in deinem Leben passieren, in deiner Umgebung passieren, schau mal genau hin, ob das wirklich alles mit rechten Dingen zugeht oder ob da jemand Rechte gewonnen hat, die man ihm auch wieder nehmen kann. Das ist nämlich die gute Nachricht. Kein Dämon hat im Hause Trümper irgendein Recht. Keiner. Zu keiner Zeit. Wann immer ich irgendetwas in dieser Weise merke, gehen wir sofort gegen vor. Ziehen diesem Ding den Stecker und es war's. Okay, das ist ein Level, der ist nicht unerreichbar. Da kann jeder Christ leben, der im Wort wandelt, der Jesus liebt. Okay, ist nicht schwer. Und Jesus sagt ja dann Gott sei Dank auch, dass er das Gegenstück ist zu diesem dämonischen Auftrag. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich mag diese Johannes 10,10 Stelle. Das ist das ganze Evangelium. Da wird der Feind vorgestellt, es wird Jesus vorgestellt und wir können entscheiden. Wem wollen wir denn bitte nachfolgen? Okay, das war der erste Punkt. Der erste Punkt heißt, Dämonen sind real. Ich schocke jetzt bestimmt einige der Zuschauer, aber ich schocke gerne. Bitte hör weiter zu. Schalt jetzt nicht aus und denk nicht, das sind irgendwelche verrückten Fanatiker. Das sind wir nicht. Verrückt ja, Fanatiker nein. Wir sind Fundamentalisten. Fundamentalist heißt, verwurzelt auf dem Wort Gottes. Tatsächlich, das ist, was wir sind. Gewaltfrei gegen Menschen, sehr gewalttätig gegen geistliche Mächte. Okay, gut. Zweiter Punkt. Jesus ist Herr. Das ist ein ganz einfacher Punkt eigentlich, aber dennoch möchte ich ein paar Worte dazu sagen. Zunächst mal Philipper 2, Vers 9 bis 11. Hier steht, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht. Ihn meint Jesus. Über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Ich liebe diese Aussage, weil die ist so kraftvoll. Solange Jesus nicht dein Herr ist, ist er ein Niemand in deinem Leben. Egal, ob du dich mal bekehrt hast, das ist schon gut. Aber wenn er nicht dein Herr ist, lebst du ein Leben auf niedrigstem Christenniveau. Wenn du Jesus noch nie als Herrn angenommen hast, dann weißt du ohnehin, wovon ich rede. Wenn Jesus nicht Herr ist, ist er niemand. Und wenn Jesus ein Niemand in meinem Leben ist, können all die Dinge in meinem Leben nicht eintreffen, die er für mich vorbereitet hat. Und das ist tragisch. Deswegen reden wir immer und immer wieder davon, wie wichtig es ist, Jesus Christus zum Herrn des Lebens zu machen. Nein, nicht diese Kirche beizutreten oder irgendeiner bestimmten Kirche. Das ist sekundär. Das Primäre ist, Jesus ist mein Herr oder er ist mein Niemand. Und ich sage das hier vor allem den Christen, die hier zuhören. Du weißt genau, wovon ich rede. Vielleicht war er mal dein Herr und ist schon lange dein Niemand. Du sagst, ja, ich liebe Jesus. Tust du, was er sagt? Hältst du seine Gebote? Bringst du Frucht für ihn? Ist das dein Herzensanliegen? Verbringst du Zeit mit Gott? Das sind ja wieder Werke, Werke, Werke. Nein, das sind Auswirkungen, wenn Jesus dein Herr ist. Du musst nämlich nichts davon tun. Du willst es tun. Das ist ein Inkubator. Nein, nein, Inkubator. Auch, ja. Aus der Chemie. Okay. Ich komme gerade nicht aufs Wort. Ein ganz einfaches Wort. Indikator, ja, ist man doch was anderes. Aber ist egal. Ihr habt schon verstanden, was ich meine. Ihr habt bestimmt das Wort und ruft das jetzt und schreibt das gerade in den Chat rein. Genau, dann kannst du mir irgendwann Iris zurufen. Ich habe meinen Chemielehrer vor Augen, als er mir das erste Mal das erklärt hat, aber ich komme gerade nicht drauf. Vergib mir. Okay, wir waren in Philipper 2, Vers 9. Was auch immer dir Sorgen bereitet, wenn es einen Namen hat, dann muss es sich dem Namen Jesu beugen. Egal, ob es den Krebs heißt, Scheidung, Krise mit irgendjemandem oder irgendwas, Angst, Sorge, Verletzung, Depression, Burnout, Burn-on für die falsche Sache. Egal, was ist es, wenn das Ding einen Namen hat, sagt uns hier der Philipperbrief, muss es sich dem Namen Jesu beugen, weil sein Name ist über allen anderen. Krebs muss sich dem Namen Jesu beugen, Armut muss sich dem Namen beugen, Schande muss sich dem Namen beugen. Die Dämonen in dem besessenen Mann, die Legion musste sich dem Namen beugen. Das ist gute Nachricht. Ich hoffe, ihr jubelt jetzt zu Hause und denkt, wow, das ist, was ich hören musste. Ich höre viel zu viel dem Ding zu, das den anderen Namen hat. Die Krankheitsdiagnose oder der Kontostand oder was auch immer gerade in deinem Leben das Ding ist, was dir zuruft. Ich bin Herr. Und dann sagst du, na, kann nicht sein, weil Jesus ist mein Herr. Und in diesem Namen muss sich alles beugen. Und alles, was an Fluch über mein Leben kommt, wird weggetan im Glauben und durch die Gnade an Jesus Christus. Ja? Indikator. Ja. Ja, genau. Okay. Ich sage das dem Leuten. Indikator war das, was ich meine. Genau, der Indikator. Ja, ich habe noch ein anderes Wort im Kopf, aber ich komme gerade noch nicht drauf. Aber das ist die Richtung ist genau. Genau. Ja. Okay. Diese Dämonen, diese Legion, ihr müsst wissen, eine römische Legion hatte im Kriegszustand zwischen 6.000 und 7.000 Mann. Das ist viel. Und die Leute wussten, Legion, das war ein Begriff, der war besetzt damals. 6.000 Dämonen. Wahrscheinlich haben die angegeben, vielleicht waren es nur 500 oder 50 oder 15, egal. Sie hielten sich für viel und wollten damit wenigstens die Umgebung ein bisschen beeindrucken. Auf der anderen Seite waren es 2.000 Schweine. Kann ein Dämon in 2 Schweine gleichzeitig einfahren? Oder waren es wirklich so viele? Kann man Jesus belügen? Das ist die andere Frage. Ne? Kann ein Dämon Jesus belügen? Okay, gehen wir davon aus, es waren tatsächlich 6.000 Dämonen. Juhu. Diese Dämonen flehten Jesus an, sie nicht zu quälen. Sie wissen, was ihr Ende ist. Ihr Ende steht in der Bibel, es steht unausweichlich fest. Kein lustiges Ende, wäre auch wieder was für sich. Sparen wir uns jetzt. Diese Dämonen flohen, als Jesus ihnen erlaubte zu gehen. Sie flohen in die Schweine. Der Mann wurde gesund, geheilt und kam wieder zu Verstand. Ich habe ein paar Kommentare gewälzt zu diesem Thema und habe herausgefunden, dass einige glauben, dass dieser Mann ein sehr wohlhabender Mann gewesen sein muss, weil er wohl irgendeine Art von Unterkleidung noch trug. Er war wohl nicht ganz nackt, sondern aus jüdischer Sicht nackt, aber das bedeutet immer noch ein Untergewand. Und das hatte wohl eine gewisse Qualität, wodurch man ausgeht. Das war wohl mal ein wohlhabender Bürger der Stadt. So. Also jemand, wir kennen alle solche Geschichten, jemand, der ganz oben war und auf einmal eine Krankheitssituation hat, platt ist, tot ist, fast tot ist, behindert ist, was auch immer erlebt. Die Dinge geschehen um uns herum. Wir müssen nur die Augen aufmachen. Das ist nicht so ungewöhnlich. Nicht, dass das jetzt immer Dämonen sind, die das machen, aber in dem Fall hier wird es uns mitgeteilt. Jeder Dämon, und das müsst ihr euch merken, wenn ihr nichts mitnimmt, jeder Dämon ist Jesus Christus alle Zeit völlig unterstellt und allen, die in Christus sind, auch. Ja, ich bin Christ, aber trotzdem erlebe ich das und das schon so lange und es ist nie geändert worden und so und so. Ja, dann bitte prüfe. Wir als Menschen sind das schwächste Glied in der Glaubenskette. Nicht Jesus, nicht Gott. Wenn er sagt, es ist verbracht, ist es verbracht. Mein Glauben ist nicht immer da, wo er sein sollte. Und deiner vielleicht ja auch nicht. So, da müssen wir dran gehen. Das ist, wo wir etwas aufbauen können. Und wenn ich in Christus bin und Christus Worte in mir herrschaftlich sind, das ist der Zustand, den ich meine, nichts anderes. Ich werde nicht von, ich bin ja in der Gemeinde so und so, oder ich bin in der Gemeinde mit dem gesalbten Prediger so und so. Es ist alles wurscht. Wenn du nicht in Christus bist und Christus Worte nicht in dir die Mehrheit haben, dann hast du diese Position nicht. Du kannst zwar so tun, als hättest du sie, aber wir lesen ja in der Bibel auch, was Leute erlebt haben, die das getan haben. Da gab es mal so 4 Brüder, die wollten auch einen Dämon austreiben, weil sie beobachtet haben, wie Paulus das gemacht hat, der sehr wohl in Christus war und Christi Worte waren in ihm. Und die machten es nach und die flohen, geschlagen und zerschunden und nackt und bloß von einem Mann, der dämonisiert war, besessen war. Lukas 10, Vers 19. Jesus sagte hier etwas sehr Wichtiges. Er sagte das nicht nur so zu seinen 12. Das wird ja dann oft so dargelegt von Christen. Ja, das war ja für die Apostel. Wir sind ja keine Apostel. Kann man darüber streiten, sehe ich anders. Aber hier spricht er nicht zu 12, hier spricht er zu 70 Leuten. Jetzt kann man schon nicht mehr sagen, das waren ja die heiligen Apostel. Wir haben manchmal religiöse Gedanken, die sind so schräg. Das waren 70 Männer, die er ausgesandt hat, in die Städte zu gehen, bevor er hingeht, um das vorzubereiten, seinen Dienst vorzubereiten. So, und diese Leute bekamen Folgendes mitgeteilt. Hör gut zu. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch irgendwie schaden. Lass mich das mal mit einem Bild verdeutlichen. Sagen wir mal, ich habe jetzt hier einen schönen Handschuh. Und schaut mal, ich kann den anziehen. Meine Hand verschwindet unter diesem wunderschönen Latexhandschuh. Ah, es riecht schon fast, als ob man zu Hause jetzt putzen anfängt. Okay, das ist, wessen Hand ist das? Einer hat es gewusst. Ja, gut, Iris, super. Meine, sie kennt sie auch schon ganz gut. Meine Hand. Wessen Handschuh ist es? Irgendeiner. Keine Ahnung, wem der jetzt gehört. Das haben wir mal dahingestellt. Wenn ich jetzt mit dieser Hand dieses Glas hebe und genieße einen Schluck leckeren Wassers, wer hat mir dieses Wasser gebracht? Okay, das ist jetzt ein bisschen einseitig, Iris. Sie sagte, nein, deine Hand. Aber genau genommen meint sie wahrscheinlich, du selbst. Der Bernd hat dir das Wasser gebracht. Das meintest du, stimmt's? Ja. Weil die Hand ist ja verbunden. Die ist ja Gott sei Dank nicht irgendwie abgetrennt, sondern die hängt immer noch dran. Und die Hand gehört zu mir. Und was in dieser Hand ist, ist in meiner Hand, weil die Hand ist ja meine Hand. Okay? Jetzt zu sagen, ja, so, oh, ich preise dich, du Handschuh. Du hast mir Wasser gebracht. Du bist großartig, Handschuh. Du bist der Beste. Dir folge ich nach. Du bist das Zentrum meines Seins. Wäre ein bisschen schräg, oder? Ich zieh mal aus. Der heilige Handschuh. Schau mal, wie der Handschuh jetzt aussieht. So, ohne Hand. Handschuh, bring mir Wasser. Los! Er tut's nicht. Dieser Handschuh ist wie dein Ehepartner. Nein, das ist kein Schlapper, das meine ich nicht. Er ist wie dein Ehepartner an sich nicht unbedingt die Lösung für alles, stimmt's? Vielleicht glaubst du das noch, dann bist du jung verheiratet. Aber nach ein paar Jahren merkt man, der Ehepartner ist nicht die Antwort auf meine Liebessehnsucht, auf meine Bestätigungssehnsucht, dass er alle meine Probleme löst. Oh, hier und da schafft er bestimmt was. Ihr habt gute Männer, das weiß ich. Aber mal ehrlich, ich komme doch so schnell an die Grenze, wo ich merke, wenn das alles ist. Aber wenn Gottes Hand da hineinkommt, Wenn Gottes Hand in so einen Handschuh kommt, nehmen wir jetzt einen anderen, weil der ist noch unverbraucht. Wenn Gottes Hand in den Handschuh kommt, dann wird auf einmal dieser doch sehr schwache Handschuh mächtig. Auf einmal kann dieser Handschuh mir das Wort bringen, mir und meiner Familie. Nicht, weil er selbst so stark ist, sondern weil die richtige Hand drin ist. Ich liebe dieses Bild. Ich habe es vor vielen Jahren für mich in Anspruch genommen und gesagt, Gott, ich will dein Handschuh sein. Bei allem, was du tust, ich will dein Handschuh sein. Um mich geht es dabei nicht. Überhaupt, ist völlig egal. Aber wenn du in mir bist, kann ich all das tun, was du getan haben möchtest durch mich. Wenn du nicht in mir bist, kann ich nur so tun, als ob ich es könnte. Dann ist das Show, weißt du. Dann klopft jemand mal irgendwo gegen, dann fällt der Putz ab und alle sehen, das ist ja alles nur Show. Der tut ja nur so, als wäre er so ein heiliger und gesalbter Mann Gottes. Es ist nicht der Handschuh. Und ich verrate dir was, es gibt ja nicht nur solche Handschuhe, so Arbeitshandschuhe. Ne? Es gibt ja auch solche Handschuhe. Schau mal. Ha. Die Herr der Ringe-Fans sind jetzt alle nervös. Nitril! Nein, Nitril. Okay, war ein Scherz für die Insider. Mithril ist ein ganz edles Material und heißt fast so, wie dieser Handschuh heißt. Er heißt Nitril. Corona-Handschuh. Nein, dieser Handschuh steht für mich für so Leute hier wie die Simone oder wie die Susan oder der Thomas. So die Verrückten unter uns oder Melanie. Ich meine die verrückten Kreativen, wisst ihr? Das sind die Bunten unter uns. Die schreiben Lieder, die können Musikinstrumente spielen. Die haben so ihre Art. Ich bin auch so ein Bunter auf andere Weise. Wir sind ein bisschen anders als andere, okay? Wir stehen aber dazu, weil Gott liebt uns. Gott liebt diese bunten Handschuhe, genauso wie die Arbeitshandschuhe. Und wenn er die füllen kann, dann kommen wundervolle Klänge raus aus den Tasten, die ich dann bediene. Der Handschuh ist nicht die Schuld. Der Handschuh ist nur so gut wie das, was drinsteckt, nämlich Gottes kreative Hand. Ich wünsche uns, dass wir dieses Bild mitnehmen. Oh Gott, das ist wirklich, so muss ein Handschuh sein, weißt du. Fest verbunden mit Gott, so muss man umdrehen. Ich habe noch einen Handschuh mitgebracht. Schau mal, meine Winterhandschuhe habe ich extra nochmal aus dem Wintermantel gezogen. Und nur um zu zeigen, es gibt auch so Handschuhe, weißt du. Die sind nicht ganz so, du fühlst da nicht wirklich die Haut durch, wenn du die Hand gibst. Die ist so ein bisschen die Unnahbaren vielleicht. So die nicht so jede Umarmung mitnehmen, die sie kriegen können, sagen, ist alles gut, ich liebe dich auch, aber ich muss nicht. Weißt du, ich bin gerne ein bisschen distanziert, ohne dass das böse ist. Ich bin manchmal so. Ich bin nicht so der super Kuscheltyp. Manchmal bin ich, aber oft bin ich es auch gar nicht. Dann bin ich ganz relaxed mit ein bisschen Abstand und liebe die Leute. Und es könnte manchmal falsch rüberkommen. Manchmal bin ich so ein Handschuh. Innen drin gefüttert, schau mal mit was ist das, Lammfell. Lammfell, warm, im Winter gut. Aber auch da, die Hand, weißt du, schau mal, es ist die Hand, die das Körbchen trägt. Es ist nicht der Handschuh. Wenn dir Gott ein Geschenk bringt, so ein schönes Körbchen mit lauter tollen Sachen drin, oh, wenn ihr wisst, was hier alles drin wäre, und das bringt Gott euch und sagt, Gott, hier, Iris, komm her, nimm es entgegen. So, es ist jetzt Gott, der das durch mich übergibt. Versteht ihr? Viele Menschen, und das geht jetzt nicht nur fürs Christus, sondern es gilt für alle Kirchen dieser Welt, haben noch nicht erkannt, wer ihre Pastoren, ihre Kleingruppenleiter oder andere Leiter überhaupt sind. Ihr denkt immer noch, naja, so ein bisschen so Polizei, Ordnerdienst. Ja, die müssen mich ja konfrontieren und korrigieren. Weißt du, was die eigentlich sind? Das sind Gottes Geschenke für dich. Und wer das einmal erkannt hat, dass der Handschuh nicht das Problem ist, solange die Hand drin steckt, ist alles Segen, was kommt. Solche Hände, weißt du, die gehen hin und die packen auch zu. Die heben Dinge weg aus dem Leben. Die räumen Steine weg aus dem Leben. Ja, aber das muss doch Gott direkt machen. Gott tut das Allermeiste, was er tut, durch Menschen wie dich und wie mich. Immer noch. Ja, es gibt auch mal direkte Begegnungen. Aber mal ganz ehrlich, wie viel Prozent von deinen Erlebnissen, die du bisher, guten Erlebnissen, die du bisher mit Gott hattest, sind direkt Gott und ich gewesen? Also ich erlebe es so, dass Gott mir für mich seltenst Prophetien schenkt. Aber für andere, ganz oft. Aber mir schenkt er durch andere Prophetien für mich. Worte der Ermutigung, der Weissagung, der Korrektur auch. All das. So, das sind Schätze, die heben Dinge aus meinem Leben weg und räumen auf. Und all das. So viel zu Handschuhen. Ich leg's dir mal hier hin, so als Übersicht. Ne? Weiß nicht, welcher Handschuh du bist. Vielleicht sagst du, ich bin noch ein ganz anderer Handschuh. Ich bin so ein Bauarbeiterhandschuh oder oder einen Fechthandschuh. Whatever. Gott liebt dich und solange er in dir ist, ist alles gut. Oh mein, mein, mein. Okay, was ich euch noch sagen möchte darüber, dass Jesus Herr ist, ist, wir herrschen über jeden Dämon im Glauben. Ich habe im letzten Pop ein bisschen drüber gesprochen, in meinem letzten Pop vom Mittwoch. Erinnert euch, wir müssen im Wort sein. Regelmäßig, beständig, immerzu, wie Iris sagte, die Dosis erhöhen ist gut. Nicht unter Druck kommen, auch nicht Leistungsdruck, das ist nicht gut. Aber sagen, hey, das Wort hilft mir, es baut mich auf, es füllt sozusagen den Handschuh, damit ich die Dinge tun kann, die Gott getan haben möchte. Das ist gut. Wenn Gott sein Wort in unser Leben hineinpflanzt, geht es immer denselben Weg. Wir erkennen etwas im Wort und dann entsteht Glauben, weil wir das Wort hören oder jetzt gerade hören, weil wir es lesen, in irgendeiner Weise aufnehmen und dann entsteht Glauben. Glauben heißt Vertrauen. Wir vertrauen Gott und seinem Wort, was wir erkannt haben. Und dann ist der dritte Schritt wichtig. Wir tun was damit. Wir handeln. Und so ist es genauso im Umgang mit Dämonen auch. Wenn du heute kapiert hast, nur das eine, ich habe Herrschaft über jede Macht des Feindes, über jede Gewalt des Feindes und niemand wird mir schaden. Wenn ich das nur mitnehme in meine Zukunft, werden Dämonen es sehr, sehr schwer haben, in meinem Leben irgendwo auch nur irgendetwas aufzurichten, weil ich sofort dagegen gehen werde, sagen, Teufel. Es gibt den einen Platz, wisst ihr, wo der Teufel sich in meinem Leben aufhalten darf, einen einzigen, nur weil der biblisch ist und der ist unter meinem Schuhsohlen. Die Bibel sagt, der Teufel ist unter unseren Füßen, weil Christus ihn besiegt hat. Und weil wir in Christus sind. Wo bin ich in Christus? Wessen Fußsohlen sind es dann? Genau, seine. Okay, also solange ich in Christus bin, ist der Teufel genau da und da bleibt er. Lass mich euch ein Beispiel geben. Ihr mögt ja auch Geschichten wie ich. Smith Wigglesworth, der Mann mit dem wundervollen Namen, ein Erweckungsprediger des letzten Jahrhunderts, Anfang, Mitte. Er erzählte mal Folgendes. Immer und immer wieder erreichten mich Botschaften von denselben Leuten per Telegramm, Brief und auf andere Weise, worin ich von ihnen gebeten wurde, nach London zu kommen. Ich kabelte und schrieb zurück, so machte man das damals, aber ich wurde dennoch inständig gebeten, ohne jeden Hinweis auf den Grund, warum ich dorthin gehen sollte. Das Einzige, was gesagt wurde, war, dass sie großes Leid hatten. Als ich in London ankam, nahm mich der liebe Vater und die Mutter der Bedürftigen beide an der Hand und brachen weinend zusammen. Dies ist wirklich tiefes Herzeleid, sagte ich. Sie führten mich auf den Balkon. Dann deuteten sie auf eine etwas offenstehende Tür und gingen beide weg. Ich trat durch die Tür. So etwas hatte ich im Leben noch nicht gesehen. Da war eine junge Frau, die sehr schön anzusehen war, aber sie wurde von 4 großen Männern am Boden gehalten. Ihre Kleidung war durch den Kampf zerrissen. Als ich in den Raum kam und ihr ins Gesicht sah, rollte sie mit den Augen, konnte aber nichts sagen. Sie war genau wie der Mann in der Bibel, der aus den Gräbern gekommen war und zu Jesus gelaufen war, als er ihn sah. Sobald er bei Jesus war, konnte er nicht mehr sprechen, aber die dämonischen Kräfte sprachen. Und die dämonischen Mächte in diesem jungen Mädchen sprachen auch. Sie sagten, ich kenne dich! Du kannst uns nicht austreiben, wir sind viele. Ja, erwiderte ich weiß, dass ihr viele seid, aber mein Herr Jesus wird euch alle austreiben. Es war ein wunderbarer Moment. Nur er allein konnte es tun. Das war in diesem Moment ganz deutlich. Die Macht des Satans auf diesem schönen Mädchen war so groß, dass sie herumwirbelte und von den 4 starken Männern loskam. Der Geist des Herrn war wunderbar in mir und ich ging direkt zu ihr hin und sah ihr ins Gesicht. Ich sah die bösen Mächte dort, ihre Augen blitzten mit dämonischer Macht. Im Namen Jesus, sagte ich, befehle ich euch zu gehen. Ihr seid zwar viele, aber im Namen Jesus befehle ich euch dennoch, jetzt zu gehen, in diesem Moment. Sofort wurde ihr übel und sie begann zu brechen. Sie erbrach 37 böse Geister und nannte jeden beim Namen, als er herauskam. An jenem Tag wurde sie vollkommen wiederhergestellt, wie nur irgendwer. Preis dem Herrn. Das war vor schätzungsweise 90 Jahren in London. Der Teufel ist derselbe geblieben. Der macht dieselben verrückten Sachen. Und wo er es irgendwie schafft, reinzukommen, versucht er zu verderben, zu töten und zu schlachten, umzubringen. Und Jesus hat dich gesandt und mich gesandt, damit wir hingehen und Leben im Überfluss verteilen. Der Teufel kann nicht bleiben, wo du bist. Es gibt ja einige Methoden, die wir als Christen ablehnen, jetzt Entspannungsmethoden zum Beispiel. Und es war mal eine, da war ich noch in meinem vorherigen Dienstverhältnis bei einer großen Versicherung. Und wir wurden dann eingeladen, gratis so Entspannungstraining zu machen. Oh, ich wusste schon, oh, Yoga und Co. Gut, wir mussten hin. Okay, ich gehe mit. Und dann lagen wir alle auf unseren Matten, in der Räumlichkeit von der Geistsparkasse war das. Und ich sprach die ganze Zeit in neuen Zungen, ganz leise natürlich. Aber die ganze Zeit, stundenlang, neuen Zungen. Und der Trainer, der dann uns da in die Entspannung führen wollte, der kam dann mit Om und spür die Energie, die in den Boden läuft. Und da so dieses klassische Gandalf-Gehabe halt. Am Ende fragte er meine ganzen Kolleginnen und Kollegen und mich, wie es war. Und die einhellige Meinung war, ich habe nichts gespürt. War nichts. Der war total fertig. Und ich dachte, ja, da war ein Christ im Raum und der hat in neuen Zungen gebeten. Und all die Mächte, die da gerne hätten Einfluss nehmen können. Ich sage nicht, dass du durch Yoga sofort besessen wirst. Aber glaub mir, alles, was du hineinlässt, das findet einen Platz. Und das versucht, etwas mehr Platz zu bekommen und andere mit einzuladen. Und so oft fängt es an, tatsächlich durch so simple Sachen wie irgendeine Meditationsübung, die aus dem Fernöstlichen kommt, aus dem Hinduismus oder woanders her, wo wir wissen, dass andere Geister da drin sind als der Geist Christi. Okay, das vielleicht hierzu. Ich liebe dich, wenn du Yoga machst. Kein Problem für mich, für dich vielleicht. Aber da kannst du dich ja mit beschäftigen. Es gibt ja viele interessante Bücher auch darüber, wie man mit diesen Dingen umgehen kann. Okay, mein dritter und letzter Punkt ist, du entscheidest, wem du gehorchst. Ich könnte auch sagen, du entscheidest, wem du glaubst, wem du vertraust, weil du gehorchst nicht jemandem, dem du nicht vertraust. Stimmt's? Es sei denn, du musst. Du kriegst Geld dafür und musst dann irgendeinen Job tun. Aber normalerweise, wenn du die Freiheit hast, gehorchst du den Leuten, denen du vertraust. Ja, Leute, die aus Missbrauch herauskommen, aus missbräuchlichen Elternhäusern, die haben ganz viel Schwierigkeit, überhaupt irgendjemandem zu gehorchen, weil sie niemandem mehr vertrauen. Wenn der zu deinem Schutz gestellt ist, dein Vater, deine Mutter, wenn da Dinge gelaufen sind, dann ist es ganz schwer, sich vorzustellen, da gibt es aber andere, die nicht so sind. Dann ist erstmal jeder unter Generalverdacht. Und wir haben sehr, sehr viel Missbraucherfahrung in der westlichen Welt. Man spricht von der Hälfte aller Frauen und selbst von den Männern sind es, glaube ich, 20%, die irgendwas erlebt haben in ihrem Leben, was dann nicht gut war. Und das baut Vertrauen ab und das ist schade, weil wir bräuchten Vertrauen, gerade in dieser Zeit. Vertrauen in unsere Regierung, Vertrauen in Obrigkeit, ja. Da ist vieles kaputt gegangen. So, du entscheidest aber selber. Du kannst verschiedenem vertrauen. Du kannst sagen, ich vertraue meinen Erfahrungen. Das hört sich sehr weise an, ist totaler Bullshit. Weil deine Erfahrungen in aller Regel nicht von Christus herkommen, sondern von anderen Punkten. Das heißt, wenn du die alleine nimmst als Basis, ja, was wirst du erleben? Du wirst diese Erfahrung neu erleben in anderen Gewändern wahrscheinlich. Du kannst deinen Umständen vertrauen, ist noch übler. Das heißt, beides sind reaktive Wege. Du veränderst nichts, du unterstellst dich irgendwelchen Dingen, die halt schon immer da waren und dir dadurch das Gefühl von Sicherheit geben, aber keine Sicherheit in sich bergen. Du kannst anderen Menschen vertrauen, die dir irgendwas sagen, vielleicht Leuten mit einem coolen Titel oder mit einer Million YouTube-Followern oder egal. Auch das ist keine Garantie, dass du hier einen Schritt weiterkommst. Du kannst deinen Gefühlen vertrauen. Das Übelste von allem. Niemand wird dich mehr betrügen als deine eigenen Gefühle. So, wem vertraue ich denn dann, wenn ich all diesen Dingen, die mein Leben letztendlich ja oft bestimmen, ausmachen, wenn ich denen nicht mehr vertrauen kann? Du vertraust Gott. Du vertraust dem, was die Bibel, das Neue Testament habe ich hier liegen, dem, was die Bibel sagt, was Gott in der Bibel mitteilt. Die Bibel ist sozusagen ein Handschuh Gottes, wo der Arm noch drin ist. Verstehst du? Die Bibel ist nicht nur ein gutes Buch, es gibt viele gute Bücher. Die Bibel ist ein Buch, wo Gottes Hand immer noch drin ist. Das heißt, du liest was und auf einmal, wow, wie Iris eben gesagt hat, springt dich was an und du merkst, wow, das hilft mir gerade. Deswegen sage ich so gerne, die Bibel ist aktueller als die Tageszeitung von morgen und von übermorgen. Ja. Also du entscheidest. Du entscheidest. Wahrscheinlich vertraust du irgendwelchen Dingen. Jeder vertraut irgendetwas. Und wenn es nur ich selbst, ich vertraue mir, ich vertraue meiner Stärke, meiner Kraft. Das machen in der Regel Leute ab 40 nicht mehr, weil sie merken, das alles lässt ja nach. Und ab 50 oder 60 kann ich nur vermuten, das lässt nach. So, wo ich mich früher so stark und unbesiegbar fühle, merke ich, die Zerbrechlichkeit des Lebens kommt näher. In mir ist es nicht. In mir ist es nicht, wenn nicht Christus in mir ist. In mir ist es nicht. Ich kann mein Leben nicht erfüllt leben ohne Gott. Unmöglich. Wie hast du eben gesagt? Was hat Maria gesagt? Ein Mensch ohne Gott funktioniert nicht richtig. Das ist wahr. Das bringt es auf den Punkt. Maria Brian, vielen Dank. Okay. Wir hatten ja, ihr erinnert euch, wir waren in Gadara, wir waren in diesen Gräbern und dann war dieser Mann, der befreit wurde, die Schweine waren tot. Und was machten die Schweinehirten und die Einwohner von Gadara? Die sagten, bitte, bitte, Jesus, komm in unser Herz, mach uns rein, veränder uns für immer. Wir haben deine Kraft gesehen, lass uns nie wieder allein. Das wäre ein Happy End. Ich mag Happy Ends, ich gucke meistens nur Filme, wo ich weiß, die haben ein Happy End. Weil ich erlebe viel zu viele andere Ends in meinem Leben, in meiner Umgebung, ich brauche das nicht noch im Film. Aber in dem Fall war es auch leider kein Happy End. Die sagten, bitte Jesus, geh, wir lieben Schweine. Wir lieben Geld. Das ist für uns wichtiger. Wir haben zwar gesehen, du bist wohl echt Gott und so, aber nee, du hast den wirklich in Ordnung gebracht. Unglaublich. Aber nee, geh bitte. Und das hat mir wehgetan, so richtig wehgetan, wo mir das so bewusst war. Das ist so ähnlich wie Pilatus, der in die Augen von Jesus schaut und fragt, was ist Wahrheit? Also er steht der Wahrheit gegenüber und erkennt es nicht. Und die Jungs genauso, die stehen Jesus gegenüber und erkennen es nicht. Ich habe mich oft gefragt, warum Jesus überhaupt dahin gefahren ist. Weil es ist ja noch nicht die Zeit der Heiden gewesen. Damals war sein Auftrag tatsächlich, den Juden zu verkünden. Deswegen durfte dieser Gadarener ihn auch nicht begleiten. Er hatte ja einen Jüngerschaftsantrag gestellt. Die Art und Weise, wie er gesagt hat, ich möchte mit dir gehen, war, ich möchte einer deiner Zwölf sein. Ich möchte einer deiner Jünger, ich möchte mit dir reisen. Und Jesus hat gesagt, nee, geht nicht. Weil erst nach seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung war der Weg für die Heiden frei. Aber was Jesus gesagt hat, er sagt, geh hin und predige. Und er ist weit über das hinausgegangen. Er hat nicht nur seiner Familie von Jesus erzählt, das sollte es übrigens anfangen. Erzähl niemandem von Jesus, bevor du nicht deiner eigenen Familie Jesus gebracht hast. Okay? Das andere, andersrum funktioniert nicht, weil deine Familie wird dich korrigieren, wird dir dazu helfen, dass dein Glauben echt ist, dass er nicht irgendeine Blase bildet, die dann irgendwann platzt, sondern dass du wirklich mit den Füßen fest am Boden bist und mit dem Kopf im Himmel. Und das ist unser Stand als Christen. Aber dann ging er hin und verkündigte in den 10 Städten. Und ich musste so überlegen, Mai, stell dir doch mal vor, ein paar Jahre später, als der junge Saulus in der Decapolis umherreiste, um tatsächlich dort Christen zu suchen, die sich wahrscheinlich da versteckt haben, weil Decapolis war eben kein jüdisches Revier. Und da sah er Jesus vor den Toren von der großen Stadt Damaskus in Decapolis. Und dann kam jemand zu ihm, erinnert ihr euch? Wie hieß er? Hananias. Das war der gute Hananias, nicht der andere, der gelogen hat, sondern es war der gute. Und der ging hin, weil Gott ihn geschickt hat zu dem Saulus, um ihm die Augen zu öffnen. Und er hat sich bekehrt dadurch. Und ich frage mich, ist dieser Hananias vielleicht Theo begegnet? War vielleicht Theo der Erweckungsprediger, der Hananias zu Jesus geführt hat, sodass er dann Paulus zu Jesus führen konnte? Ist das nicht ein cooler Gedanke? Unser Theo? Ich weiß nicht, ob es so war. Das ist eine Spekulation. Aber dennoch wissen wir, dass er in Decapolis gepredigt hat, also auch in Damaskus, weil das ist eine der 10 Städte. Ja, das fand ich so cool. Bei der Vorbereitung ist mir das so, wow, das wäre doch ein cooler Gedanke. Habe ich nirgendwo gelesen, aber ich dachte, das, sowas mag ich. Ja, und dann gab es Gott sei Dank auch die anderen, der andere in dem Fall, der besessene Gadarener, der geheilte Gadarener. Er konnte ihn nicht mitnehmen, aber er ging. Und diese beiden Reaktionen haben Menschen alle Zeiten, seit Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Die einen sagen, nee, Jesus, nee, ich will nicht mein Recht verlieren, ich will meinen Spaß weiter haben, ich will weiter neben meiner Ehefrau noch eine andere oder mehrere haben, ich will gerne weiter die Steuer betrügen, ich will schwarzarbeiten gehen, ich will Sex vor der Ehe weiter haben, ich will meine Beziehung weiter pflegen, ich will, weißt du, das sind immer dieselben Dinge. Ich will. Nee, was du willst, Gott, ist mir egal. Wenn ich was will, was du willst, okay, aber sonst. Ne? Das ist immer wieder dasselbe. Das sind Schweinehirten. So, ich war auch so ein Schweinehirte. Ich war kein Christ. Mit 20 bin ich erst einer geworden. Bis dahin, wenn ich gebetet habe, dann nur, ich brauche was. Gott, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Das waren natürlich keine Gebete, das war Fantasie, es war Dünnschiss. Aber Gott hat schon gesehen, dass da ein Interesse war. Ich hatte ja kein Vertrauen, dass dieser Gott wirklich real ist. Habe ich nicht geglaubt. Und dementsprechend war auch meine Beziehung oder meine Gebete. Wigglesworth hat noch was Interessantes gesagt. Er sagte, du liegst immer richtig, wenn du es wagst, mit der Krankheit so umzugehen, als wäre sie der Teufel. Viele Krankheiten werden durch irgendein Fehlverhalten ausgelöst. Irgendetwas stimmt nicht. Es liegt irgendein Versäumnis vor und der Satan hat eine Chance auf Einlass. Es ist nötig, Buße zu tun und zu bekennen, wo man dem Teufel Raum gegeben hat. Dann kann er konfrontiert werden. Es ist unser Vorrecht, die Gefangenen Satans in der Kraft des Heiligen Geistes zu lösen und die Unterdrückten zu befreien. Soweit Smith Wigglesworth. Ich fasse es zusammen. Dämonen sind real. Jesus Christus ist Herr. Und du entscheidest, wem du gehorchst. Und darum geht es auch gleich, wenn wir uns über Heilung unterhalten. Aber vorher möchte ich gerne noch was anderes tun. Heute ist ein besonderer Tag. Heute vor 715 Jahren geschah etwas ganz Besonderes für einen bestimmten Teil unserer Erde. Dieser Teil heißt Schottland. Wir lieben Schottland, irrst du nicht. Wir haben viel Gutes aus Schottland, auch geistlich mitgenommen. Und in Schottland war das auf dem Tag genau? Ich muss jetzt nichts Falsches sagen. Lass mich kurz checken, ob ich hier richtig liege. Das ist nämlich ein ganz spontaner Gedanke. Ja, am 23. August im Jahre 1305 wurde William Wallace in Schottland hingerichtet. Seine Hinrichtung erfolgte durch Erhängen, anschließend Ausweiden und dann Vierteilen. Und genau heute, vor 715 Jahren, geschah genau das. Warum wurde William Wallace auf diese bestialische Weise hingerichtet? Weil er für die Freiheit von Schottland kämpfte. England hatte seine Hand auf diesem Land und wollte es ganz einkassieren. Und William Wallace und seine wilden Truppen, wir kennen den Film Braveheart vielleicht, dort wurde das ja mit Mel Gibson verfilmt. Er hat alles gegeben für die Freiheit seines Landes. Und wie wir wissen, er wurde zwar hingerichtet, aber die Freiheit war da. Schottland wurde eine freie Nation. So, warum sage ich euch das? Weil genau dasselbe Jesus Christus für uns getan hat. Hier ging es nicht nur um Schottland, hier ging es um den ganzen Planeten und zwar um alle Generationen aller Zeiten. Und Jesus wollte Freiheit haben von der Macht des Feindes. Weil durch Sündenfall wurde der Teufel legitimer Herrscher über diese Erde. Die Bibel nennt ihn den Gott dieser Welt. Und Jesus wusste, es gibt nur einen einzigen, der uns hier raushauen kann. Und das war der Sohn Gottes, Gott selbst. Der Mensch wurde, der für unsere Schuld am Kreuz sein Leben gab und durch seine Auferstehung bis zu 500 Leuten gleichzeitig erschien und klar machte, Leute, jetzt ist diese Herrschaft gebrochen über dieser Welt. Und du kannst heraustreten aus dieser Herrschaft. Niemand muss das. Bis heute sind die meisten Menschen immer noch unter der Herrschaft des Teufels. Nicht, weil sie müssten, sondern weil sie sich nicht anders entschieden haben. Deswegen sage ich, wem du gehorchst, ist deine Entscheidung. Gehorsam in der Form, wie es die Bundeswehr oder die Armee will, ist auch eine freiwillige Entscheidung. Entweder ich gehe zur Armee, bin gehorsam und ich gehe nicht hin und bin es nicht. In der Armee Gottes ist es ähnlich. Ich muss ihn kennen, das ist der erste Schritt. Deswegen biete ich jetzt ein Gebet an. Wenn du sagst, ich ahne schon, ich bin auch irgendwie nicht wirklich unter Gottes Herrschaft, ich bin da mehr auch geschlagen. Je länger ich lebe, desto mehr merke ich, ich werde aus allen möglichen Ecken bedrängt und geschlagen und komme da nicht wirklich raus. Ich sagte, es gibt keinen Weg außer Gott. Es gibt keinen Weg außer Christus. Es gibt keine Philosophie, es gibt keine esoterische Methode, es gibt keine okkulte Methode. Es gibt nichts, was dich raushauen kann aus dem Herrschaftsgebiet des Feindes, außer Jesus Christus. Und das hat jetzt auch nichts mit einer gewissen Kirche oder einer gewissen Richtung zu tun. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute, in aller Ewigkeit, in jeder christlichen Kirche, egal wie sie sich nennt. Okay? Es geht hier nicht um Kirche, es geht hier um Christus und um dich. Und wenn du sagst, ich brauche diesen Christus, dann machen wir jetzt ganz was Einfaches. Ich spreche ein Gebet vor, ihr kennt das von unserem Pop. Es ist nichts Außergewöhnliches, außer dass du das Herrschaftsgebiet jetzt veränderst. Und wenn du das möchtest, schließ deine Augen, heb eine Hand zu Gott und sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt alle meine Lebensschuld. Bitte vergib mir. Ich entscheide mich jetzt, Du, Jesus, sollst Herr meines Lebens sein. Ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Amen. Das war's. Das war's. Er ist nicht umsonst gestorben. Du hast es. Es ist deins. Von heute an bist du nie wieder derselbe. Halt fest an Gott. Lies jeden Tag in seinem Wort. Fang im Neuen Testament an. Und lies die Bibel als ein Testament von Gott an dich. Da ist sein Wille für dich drin. Nicht sein letzter, aber sein letztgültiger. Er ist auferstanden. Er lebt wieder. Und das Testament ist der neue Bund für uns. Er hat vieles Gutes für dich bereitet. Tauch ein.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.